Teil an dem heute mit Heller von Sinnen, Sigurd Boning, Anke Engelke, Hennis Bender und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren, da bin ich schon wieder ein bisschen abgehetzt. Ein bisschen zurechtgemacht, ein bisschen aufgefrischt, aber da bin ich und ich freue mich sehr, dass Sie auch da sind. Und hier ist schon wieder eine solche Albernheit zwischen den Zwergen da rechts auf der rechten Seite.
Hallo, wir sind Hobbits, bitte.
Ihr seid Hobbits. Ja, das sind mir die richtigen Hobbits. Hobbits, sind alles gut?
Ich brenne darauf.
Sie brennen?
Weil Sie vor der Sendung gesagt haben, die erste Frage, ihr schmeißt euch weg.
Ja, jetzt die erste Frage ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß, dass ihr gerne Tierfragen
Ja.
Dann beginnen wir mal, und zwar mit Sebastian Rieder. Er wohnt in Zürich. Grüezi. Sebastian Rieders Frage lautet wie folgt. Warum liegt es an den Füßen des Männchens, ob das Blaufußtölpelweibchen große oder kleine Eier legt?
Darf das nochmal hören?
Was?
Warum liegt es an den Füßen des Männchens, ob das Blaufußtölpelweibchen große oder kleine Eier legt?
Also, das Männchen ist für die Brutpflege zuständig. Und da das ja Seevögel sind, die vor allen Dingen auf den Klippen wie der Langen Anna in Helgoland zu Hause sind, liegen die Eier auf den Füßen des Männchens auf. Wenn das Männchen nun große Füße hat, dann kann man größere Eier legen. Wenn die Füße kleiner sind, dann sind sie kleiner. Ja. Richtig? Ja? Ist das richtig?
Also, kleine Information von mir noch, wie Herr Boning ja eben richtig sagte, leben diese Vögel auf den Galapagos-Inseln.
Ach so.
Sie bleiben ein Leben lang mit ein und demselben Partner zusammen. Das Weibchen legt im Abstand von 5 Tagen jeweils 2 Eier, die unterschiedliche Größen haben können. Ob größer oder kleiner, das liegt an den Füßen des Blaufußtölpelmännchens. Warum?
Ja, habe ich ja eben gelöst.
Nein, das ist ja falsch.
Aber die Frau hat gesagt, das war richtig.
Die hat aber gesagt, das stimmt.
Hat sie gesagt.
Sie sind doch Ornithologin, oder? Sie kennt sich doch damit aus.
Die ist Galapagologin.
Ja.
Nächste Frage. Ja.
Nein, sie ist ein Blaufußtölpel.
So.
Ja,
also.
Ja, es heißt ja, an der Nase des Johannes...
Erkennt man seinen? Nee, das war anders.
Nee, des Mannes erkennt.
Das könnte übrigens in Zukunft ein schöner Ausdruck sein. Sie Blaufußtölpel.
Also die Füße sind blau. Würde ich jetzt mal einfach annehmen. Wenn die grün wären, wäre der Name ausgesprochen
bescheuert.
Undurchsichtig. Nämlich, ja. Bescheuert, genau.
Wenn Sie wüssten, was Sie da eben angerichtet haben, Herr Bohn. Aber Sie können es ja nicht wissen.
Wegen der Blaue oder wegen seiner ersten Antwort?
Nee, eben jetzt gerade.
Die Füße sind
blau.
Ja.
Blaufußtölpel.
Weiter? Was haben Sie noch gesagt?
Die sind nicht immer blau. Die sind nur blau...
Wenn sie in kaltem Wasser sind.
Oder wenn die Flatrate saufen machen dürfen.
Was ja vorkommen soll.
Welche Farben hatten wir denn noch eben?
Rot,
grün.
Grün. Orange eventuell?
Grün.
So. So, die sind eigentlich grün. Die blaue Farbe entsteht dann, wenn jetzt besonders viel Blut in den Füßen drin steckt. Also die stark durchblutet sind, sodass die Eier warm gehalten werden, was ja wichtig ist bei Vogeleiern. Nur wenn das Männchen blaue Füße hat...
Blaue Eier.
Sag nichts Falsches.
So, nur wenn das Männchen blaue Füße hat, nur dann legt das Weibchen überhaupt ein Ei. Wenn es grün ist, dann ist das, Achtung, Signal. Nee, danke, der Kollege ist nicht so weit.
Wenn die Füße blau sind, also gut durchblutet, dann werden die Eier auch größer. Weil ich meine, das Weibchen sagt, guckt ja nicht auf die Füße von seinem Mann und sagt, oh, du hast ja kleine Füße, da lege ich auch nur kleine Eier. Sondern das kommt ja später,
ich meine,
oder?
Es ist natürlich auch völlig klar, es wäre ja total bescheuert von der Frau,
den Mann auf die Füße zu reduzieren.
Ja, genau.
Tolle Füße, aber ein scheiß Charakter.
Ja, genau.
Normalerweise legen die kleine Eier. Jetzt haben die aber die Frauen. Jetzt
die Blaufußtölpelweibchen.
Ja, genau. Jetzt haben die aber einen Mann mit Riesenfüßen. Jetzt weiß die Frau, oh Gott, wenn ich dem kleinen Kind in dem Ei ein kleines Ei lege und der hat die Riesenfüße vom Papa, dann liegt er da die ganze Zeit. und kommt aus seinen Füßen nicht mehr raus.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Kommen aus kleinen Eiern kleine Küken und aus großen Küken größere Küken?
Sagen wir so, aus Küken,
ein Ja.
Weil dann habe ich die folgende Theorie, dass die Füße groß sein müssen, damit das Tölpelmännchen, weil der ist bei den Tölpeln vielleicht für die Nahrungssuche zuständig, im Gegensatz zu den Pinguinen, Kaiserpinguinen. Und je mehr, je größer die Füße sind, desto eine bessere Wasserverdrängung hat der. Kann also schneller
fangen.
Und mehr bei einem Tauchgang mehr Fische fangen und kann so das größere Kind, was mehr Hunger hat als ein kleines Kind, besser ernähren.
Es hat was mit Nahrung zu tun.
Diese Vögelchen, die können doch gerne schon mal, und gerade die Seevögel, Fische schlucken, um sie dann wieder hervorzuwürgen für die Kiddies. Vielleicht ist der Tölpel das dazu nicht in der Lage, sondern er muss die Fische zermanschen, bevor...
Und die blaue Farbe ist abgefärbt
von den Fischen, von den Heringen. Das der Fisch an sich ist ja gerne bläulich. Und die blaue Farbe kommt vom Zermanschen der Fische, damit dieser Brei dann den kleinen Küken...
Ja, es geht doch nicht um die.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen großen Füßen, großen Nasen und großen Mägen? Weil dann kann nämlich der Mann mit den großen Füßen kann nämlich viel aufsammeln, das dann später seinem Kind geben. Das kann größer sein, weil er mehr zur Verfügung hat. Somit besteht die Möglichkeit, dass ein evolutionärer Vorteil für das Tier besteht, was einen großfüßigen Vater hat.
Mit großen Füßen kannst du weitere Strecken schwimmen. Und weiter draußen gibt es die besseren Fische. Hat es damit
da
was zu tun?
Eben kurz jetzt bin ich ganz kurz noch mal beim Nestbau. Vielleicht ist das pfiffig, mit den großen Latschen große Nester auszutrampeln.
Ja.
Vielleicht bauen die Nester mit Algen oder irgendwas, was am Strand ankommt. Das ist bläulich.
Und je größer die Nester sind, umso mehr Eier gehen rein. Ah. Umso kleiner sind die Eier.
Aber was hat denn das jetzt mit den Füßen zu tun?
Moment, ich
habe das bei den Füßen zu tun?
Mit den Füßen. Mit den Füßen.
Also je größer die Füße, desto größer das Ei.
Das ist nicht richtig.
Nein, wie war es denn richtig?
Ah, Moment.
Das hatten Sie doch gesagt.
Habe ich überhaupt nicht gesagt.
Nein, 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 er hat
gesagt. Ich habe nur Herrn Boning am Anfang angesprochen mit den Farben.
Mit der Farbe,
ja,
von der Farbe.
Blauer Fuß. Bei Blau und bei Grün.
Blauer Fuß gleich guter Papa. Anders als bei den Menschen.
Genau.
Da wäre man jetzt bei jemandem mit blauen Füßen eher skeptisch.
Kommt drauf an, wo du wohnst.
Leben die woanders, genau. Die Grünen, die stehen wirklich viel auf Gras rum. Was ist mit Galapagos? Was wächst denn da so?
Vielleicht ernähren die sich anders, wenn die blaue Füße haben. Die essen etwas anderes. Zum Beispiel Tinte.
Blaubeeren.
Tinte. Tinte.
Tintenfische.
Tintenfische. Die jagen, genau. Die nehmen erstmal so einen Pottwal und nocken den aus, damit sie an die
Kalamares. Ich muss nochmal nachfragen.
Ja.
Weil wenn so viel, ne, manchmal passieren so viel Rinder, natürlich. So viel Rinderwahnsinn
Wahnsinn.
Passiert.
Ja. Wir haben die Frage nicht kapiert.
Ja, wir hatten doch am Anfang gesagt, große Füße, große Eier.
Ich habe gesagt, warum liegt es an den Füßen des Männchens?
An den Füßen,
an den Füßen des Männchens, ob das Blaufußtölpelweibchen große oder kleine Eier.
Ah, und ich war die ganze Zeit bei große Füße,
nein.
große Eier. Ja, ja, ja,
nein,
ja.
Nein.
Ja.
Je blauer, desto größer die Eier.
Genau.
Nein.
Dann desto kleiner die
grüner,
Eier.
Je grüner, desto größer die Eier.
Können die mit bestimmten Fußfarben nur bestimmte Weibchen heiraten?
So, weißt, da gibt's so eine Klasse.
Grün, die sind
meinst
sich
du jetzt
grün.
Erotisch oder
jetzt
religiös?
Jetzt habe ich noch mal ganz kurze
egal.
Ganz kurze Theorie zur Initiation. Vielleicht Story of Initiation.
Of the Initiation.
Ah, Pubertät, Erwachsenentum. Vielleicht werden die Füße des Tölpels immer blauer, je älter er wird. Und je älter er wird, desto mehr Dampf hat er in seinen Samen und in seiner Potenz. Das heißt, junge Tölpel haben grünlichere Füße. Je älter sie werden, haben sie bläulichere Füße. Und je mehr Power sie in ihren Samen haben, desto größer werden die Eier.
Oder umgekehrt.
Ah, noch was. Sie haben vorhin so einen Wert drauf gelegt, dass sie in Ein-Ehe leben. Also erkennt man vielleicht daran, dass ein Männchen bereits vergeben ist an der Fußfarbe. Das heißt, blau werden die Füße erst dann, wenn sie sich bereits einen Partner gesucht haben.
Praktisch der Ehering des...
Der Ehering
des Hochzeitsnacht, der wacht auf, verheiratet.
Das farbliche,
weil die Füße
das farbliche Stigma.
Ja, genau. Ich sag's euch mal.
Ja, okay.
Also, die Fußfarbe der Männchen variiert von einem kräftigen Grün bis zu einem dunklen Blau. Das Farbspektrum zeigt an, wie der Ernährungszustand des Männchens ist. Sattes Grün signalisiert dem Weibchen, das Männchen ist gut im Futter. Also ist die Chance groß, dass beide Jungen aufgezogen werden können. Und so legt es zwei normal große Eier, die dann ausgebrütet werden. Tendiert die Fußfarbe des Männchens in Richtung Blau, heißt das geschwächtes Männchen. kann nicht so fahren.
Genau.
Dann wird ein kleines Ei gelegt mit einem kleinen.
Wie oft wechselt denn die und Farbe so?
Dann muss ja, das kommt immer darauf an, wie er gut im Futter ist.
Manchmal ist es ein Flackern.
Wie er frisst, nicht wie er.
Gut, nicht schlecht.
Aber wir sind dennoch überrascht, dass der nicht Grünfußtölpel heißt.
Ja, der heißt,
nur umdrehen müssen. Wir waren so nah dran.
Ihr wart ganz nah dran, aber trotzdem muss ich Sebastian Röhr aus Zürich 500 Euro geben.
Das ist blöd.
Das ist blöd. Wir sind in Hamburg bei Susanne Kettelhut. Und Susanne Kettelhut möchte Folgendes wissen. Warum hängt in einer dänischen Boutique in jeder Umkleidekabine eine Plastiktüte?
Falls man in den Spiegel kommt, das sieht richtig scheiße aus.
Eine Plastiktüte.
In einer dänischen Boutique. Ist die dänische Boutique auf dem Festland oder auf einem Schiff?
Die ist in der dänischen Stadt Middelfart.
Ah, Idee. Dort kann man Unterwäsche kaufen und kann die auch anprobieren. Dafür muss man seine alte Unterwäsche ausziehen. Damit die jetzt aber nicht einfach so herumhängt, gibt es dafür spezielle Tüten.
Und weil es so viele Spanner gab, die Höschen geklaut haben.
Und die sind noch nicht mal durchsichtig.
Du, in Japan gibt es richtig Automaten, wo die Männer gebrauchte... Ja, ich sag's nicht weiter.
Gebrauchte Plastiktüten kaufen können.
Ja, so machen wir's.
Aus Dänemark.
Plastiktüten.
Grundsätzlich gut, zumal wenn man die Unterhose gleich anbehalten will.
Ja.
Sind die Plastiktüten durchsichtig oder farblich?
Ist das Logo von der Boutique Özgemötz da drauf?
Ist der Griff besonders stabil oder ist das so einer, der so rumschlabbert?
Wonach riecht die Tüte?
Sieht das überhaupt nur aus wie eine Plastiktüte oder ist das wirklich eine Plastiktüte?
Ist das richtiges Plastik oder ist das biologisch
abbaubar? Ist sie recycelbar, ja.
Und das ist kein Jutesack und das in Dänemark, ich bin überrascht.
Vielleicht ist es eine Frage der Erfahrung, die Boutiquebesitzer gemacht haben. Die Frauen kommen mit etwas überladen zu vielen Tüten und sagen, Mensch, eine Tüte. Weißt du, die haben zu viel Zeug und tragen das alles und wollen das loswerden und hängen all ihr gekauftes Zeug da hinein.
Ja, dann können sie aber auch in der Kasse fragen. Also in der Umkleidekabine.
Es muss etwas sein, was man nach dem Anprobieren in eine Tüte nur noch, also nicht auf den Hänger tun kann, sondern es verflüssigt sich. Es gibt auch so Erotikwäsche, ja, so Lakritzwäsche und so. Wenn man die dann, ja, gibt's doch. Komm, das haben wir doch alle schon gemacht, Mensch. So aus Gummizeug. So essbare. Hella, hilf mir doch mal.
Es gibt
essbare Unterwäsche. Dänemark, hallo. Ja. Und die wird dann aus Hygienezwecken dann, wenn nach dem Anprobieren dann, obwohl dann ist sie ja auch schon versaut.
Ist doch dann aufgegessen, denke ich.
Ja, ja.
Die Frage ist doch, warum können die Menschen nicht alle die Tüte an der Kasse dann haben?
Ja, ja.
Ist das warum hängen die schon in der Garderobe?
Passiert da was in der Garderobe? Ist das eine Erotikboutique? Also vielleicht ist es wirklich.
Nein, das ist eine ganz normale Boutique.
Also es für Menschen oder für Tiere?
Menschen.
Für Menschen.
Ah, da sind
aber jetzt auch in der. Die Frage, auch noch eine interessante Frage. Ist die leer oder ist da was drin? Zum Beispiel Tissues, Feuchttücher, damit die Menschen, die sich da anprobieren, zum Beispiel entweder ihre Achseln säubern können oder zumindest ihre Händchen, damit die Ware nicht so verbarzt wird.
Die sind
leer. Manchmal kommen Frauen geschminkt und aufgedingst und müssen sich so ein kleines Vlies über das Gesicht legen, damit sie ein weißes T-Shirt beim Anziehen.
Ja! Eine Originaltüte aus der Boutique in Middelfart. Holger, kommen Sie mal her.
Moment. Mit Sextoys kennt der Hennes sich aus.
Sie sind jetzt Ihre Frau und sind geschminkt. So, und dann sieht man so aus. Da sind auch Luftlöcher drin. Da vorne. So. So.
Und jetzt genau.
Wir kommen in Frieden.
Weil Bernhard jetzt also sehr geschminkt ist, mit der Perücke und alles. Und dann, die verrutscht dann nicht, wenn er...
Damit die Damen beim Anprobieren mit ihrer Schminke nicht die Klamotten schmutzig machen, gibt es dort diese Plastiktüten. Richtige Antwort, Susanne, es tut mir wahnsinnig leid. Das stimmt genauso.
Super cool. Du warst schon mal da.
Nee.
Jetzt kann ich sagen, die Frage ist von mir. Ich bin Susanne.
Meine Damen und Herren, wenn Sie auch ein paar schöne Fragen zu Hause haben, ganz egal wie viel, können Sie uns die schicken, genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1120 oder E-Mail fragen@genialdaneben.de oder Sie besuchen uns hier im Studio in Hürth-Kalscheuren. Kevin Schwager aus Höxter hat's gemacht, ist heute Abend hier. Kevin, wo finden wir Sie? Dort oben auf der Treppe. Gut, herzlich willkommen bei uns. Ich drücke Ihnen den Daumen, es geht um 500 Euro. Bar auf die Hand. Ich bin gespannt. Kevin möchte wissen, was ist eine Druckzwiebel?
Ich zieh's nicht über den Kopf.
Eine Druckzwiebel?
Das
ist ein Schmetterling.
Natürlich.
Nein, tatsächlich ist das ein altes Rezept. Wir Eltern wissen das. Wespenstich, Bienenstich. Versuchen rauszusaugen, was immer da an Gift drin ist. Zwiebel drauf, Fessel drücken, Druckzwiebel. Entschuldigung.
So, und ich kenne noch aus meiner Jugend Kartoffeldruck. Genau. Ja. Lustige kleine T-Shirts genau, bedruckt. Zwiebeldruck. Mit Druckzwiebel, da kann man das.
Habt ihr in der Schule immer Zwiebeldruck gemacht?
Wir haben in St. Gummersbach sehr viel gemacht.
Natürlich.
Ja. Wir haben ja Kartoffeldruck gemacht, aber.
Ja,
also Zwiebeldruck kenne ich auch nicht so genau.
Aber jetzt. Druckerei finde ich gut. Vielleicht ist die Druckzwiebel, also eine Zwiebel ist ja markant, dass die da verschiedene Schichten hat.
Ja.
Und vielleicht gibt es, ist die Druckzwiebel ein Behältnis und dass ein Behältnis kommt, wo man ein Behältnis hineintut und es dann druckt und auf die Art und Weise stabil wird. Also das erste Behältnis ist die ganze Seite. Das zweite Behältnis ist die Zeile, das dritte Behältnis ist das Wort und das vierte Behältnis ist mir egal.
Ich bin im Kirchenbau. Zwiebelturm ist geläufig. So, und das ist ein Zwiebelturm, der eine tragende Funktion von oben herab hat quasi. Ein Kirchturm, der durch das Dach erst stabil gehalten hat. Wenn man jetzt die Zwiebel oben abnehme, dann würde der Vierkantturm in alle Richtungen auseinanderfallen.
Von so pock, 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 pock.
Genau.
Man nimmt ja schon mal gerne auch oben die Zwiebel von der Kirche ab. Ja, das passiert ja auch.
Wie wäre es denn die Druckzwiebel? Wir sind da bei der Innerphysik, bin ich mal. Weil das ist ja allgemein, da kann man erst mal nachdenken, indem man auch das Wort Physik sagt. Aber schon ist das Wort vorbei und man muss konkret werden. Und
du hast dem Lehrer auch mal die Tasche
getragen. Ne?
Nee, und zwar, es ist ein Druckbehälter. Ne? Herr Balder?
Ja.
Es ist ein, bitte, konnten Sie sitzen ganz vorne, ich sehe genau, was Sie machen. Es ist ein Druckbehälter aus der Mechanik, wo man der zwiebelartig aussieht und wo von oben etwas hereinläuft und den Druck entsprechend verteilt.
Was
oder
läuft
nicht
verteilt. Da rein?
Luft.
Zwiebelsaft.
Wird gerne mal gedrückt.
Warum?
Weil man damit zum Beispiel in der Medizin künstlich beatmet. Es ist ein zwiebelförmiger, könnt ihr auch mal mitmachen, ein Zwiebelförmiger.
Ja, also, wenn du mal Luft holen würdest, würde das gehen.
Ich glaube, dass der Herr Balder einfach ein bisschen zu langsam war und schon bei dir viel früher es hätte bestätigen müssen, dass wir in einer Druckerei sind.
Ja.
Weil ich finde auch, die Zwiebel zeichnet sich durch verschiedene Schichten aus. Das heißt, etwas wird bedruckt und sobald die Tinte schwächer wird, der Druck, also das Druckbild schwächer wird,
ja,
geht da etwas von dieser Zwiebel runter und dann kommt wieder frische Tinte nach. Also wir sind in einer Druckerei.
Also sind wir in der Druckerei?
Ja.
Sind wir in der Druckerei?
Ah, das kann ich überhaupt nicht.
Sind wir bei Helmen oder bei Hüten, wenn etwas drückt am Kopf? Oder zum Beispiel bei Leistungssportlern, bei Radfahrern, die Helme tragen?
Ich habe eine Druckzwiebel auf.
Nein, nein, er hat einen Helm auf, der drückt und darunter ist eine Zwiebel, also irgendwie ein rundes Ding aus Schaumstoff, damit keine Druckstellen kommen und der unter Fachleuten heißt es die Druckzwiebel.
Warum sollte das denn Druckzwiebel heißen?
Ja, weil man dann sagt, oh, mir drückt die Zwiebel.
Ja, ja.
Sind wir bei der Ölgewinnung?
Mm.
Ich wollte einfach mal die Frage stellen. Nein, vielleicht ist da irgendwie so ein Ohr oder irgendwas. Irgendetwas muss mit Druck nach oben geschafft werden. So, und dann, und die Methode ist einfach immer eine Schicht drauf. Wie bei der Zwiebel, Schicht, immer mehr Druck, 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 Druck.
Solange bis Schicht ist.
Ja, sind wir in der Medizin? Die Druckzwiebel ist ein Zäpfchen.
Oh. Hey. Oh,
wow. Die wird also rektal eingeführt, zum Beispiel bei Verstopfung. Löst sich dann schalentechnisch auf.
Und macht richtig Druck.
Ja.
Spannend, was der Apotheker sagt, wenn ich sage, ich hätte gerne einmal Druckzwiebel. Bitte rektal.
Wir sind bei Blumenzwiebeln.
Ja, oh.
Die Druckzwiebel ist die Zwiebel, die man
reindrückt,
in den Boden drückt, während es die Wurfzwiebel gibt, die man in den Boden wirft.
Oder ist es die Zwiebel, die nachhilft, wenn die Zwiebeln von sich aus selber nicht knospen wollen. Ja? Dann liegen so zwei Zwiebeln, die so keinen Bock haben, so nebeneinander. Und dann wird dann so eine Druckzwiebel dazwischen gesetzt, die so, mach mal hin hier. So, das ist so als Druck.
Zu naheliegend eventuell.
Botanik also, Herr Balder, sagen Botanik? Sie
schnell, ja. Nein, ihr seid meilenweit entfernt.
Genau, wir müssen ganz woanders hin.
Meilenweit.
Ah, Zwiebel.
Kleidungstechnik.
Generell, wir sind im Handwerk.
Ja?
In welchem denn?
Dachbau, Dachdecker.
Sag was, sag schnell was.
Druckzwiebel,
ich hab sehr schnell
Maurer.
Straßenbauwesen.
Strafenbau?
Straßenbau. Lispeln Sie im Ohr?
Im Handwerk. Und zwar, wir sind in der holzverarbeitenden Industrie. Wir sind in der holzverarbeitenden
sind
Industrie.
Sind wir überhaupt nicht.
Hochpolare Bekleidungstaktik bei arktischen Forschern. Jeder weiß ja, dass man, wenn man sich in der Kälte aufhält, besser nicht eine dicke Schicht überzieht, einen dicken Anorak, sondern mehrere Schichten. Wenn es denn warm wird, dann kann man die äußerste Schicht ablegen. Das ist ja das Zwiebelverfahren. Soweit kennen wir das. So, ja, ja. Druck. Die mehreren Kleidungslagen sind nun derartig luftdicht abgeschlossen, zum Beispiel durch Pumphosenabschluss in Knöchelhöhe, dass die Luft von innen nicht entweichen kann. Wenn der Polarforscher nun auf seinem Weg zum Nordpol mehrere Tage in ein und denselben zwiebelförmigen Bekleidungslagen unterwegs ist, dann transpiriert er und es entsteht eine eigene Atmosphäre, die seinen Körper umschließt. Wenn nun die Leierpünktchen...
Die Serpin geht schon hoch und bringt das Geld.
Konstruktiver Vorschlag.
Ja, wir sind in einer Boutique in Dänemark. Eine Frau hat wegen ihres vielen Make-ups eine Plastik. Und sie hat ganz viel angezogen. Und der Mann findet sie hässlich. Und sie sagt, los, gib mir Geld, sonst ziehe ich alles nach und nach aus.
Ich bin noch mal kurz bei einem Uhrmacher oder bei einem Bohrer.
Zwiebeluhr?
Nein, ich bin bei
Bohrer.
Ich bin einfach
gut,
bei
Zwiebel.
Druck. Ja. Also eigentlich eine Art Feder, die irgendwo Druck ausübt, damit etwas anderes sich bewegt.
Würde es euch helfen, wenn ich es euch
sage?
Zumindest Einsiedlerkrebs, letztes Stichwort. Und jetzt lösen Sie auf.
Jawohl. Also, was ist eine Druckzwiebel? Also, vor jedem Hausbau, wenn man sich ein Haus bauen möchte,
Handwerk, ich war dran.
Untersucht der Statiker die Bodenverhältnisse. Wichtigste Frage, hält der Untergrund den Druck aus, der später von dem Gebäude ausgeübt wird? Man weiß ja, ob man ein zweistöckiges Haus hinstellen will, dreistöckig, wie auch immer.
Oh, meistens.
Und wie sich der Gebäudedruck nach unten verteilt, das kann man grafisch darstellen. Stellt euch mal vor, das ist der Untergrund. Und dann geht der Druck so, 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 wird immer mehr. Und wenn man das grafisch macht, sieht das aus wie eine Zwiebel. Und das nennt man Druckzwiebel. Und Kevin Schwager kriegt jetzt 500 Euro. Gratulation. Das ist ja alles schön. Jetzt gehen wir nach Hannover. Dort wohnt Michael Platzek. Und Michael Platzek aus Hannover möchte wissen, warum werden in einer Bar in London die teuersten Weinflaschen in 13 Meter Höhe gelagert? Warum werden in einer Bar in London die teuersten Weinflaschen in 13 Meter Höhe gelagert?
Wegen des Drucks, weil das schon dünnerer Druck ist? Ach so, Sie sind noch gar nicht fertig.
Ich wollte nur eine kleine Information geben, wenn es euch
hilft.
Es handelt sich um eine Hotelbar am Londoner Flughafen Stansted. Dort lagern die teuersten Weine 13 Meter hoch. Warum?
Aber 13 Meter hoch heißt in dieser Bar, die so eine hohe Decke hat. Die sind also nicht woanders ausgelagert, die wohnen da in der Bar.
Die wohnen in der Bar, in 13 Metern Höhe.
Die
teuersten Weine, warum?
Die Bar ist 13 Meter hoch. Diese Regale nehmen die Schwingungen auf, die von landenden oder abschmierenden Flugzeugen über den Boden verteilt werden. Und in 13 Meter Höhe ist die geringste Schwankung, damit das geringste Risiko, das Herabstürzen.
Oben wäre die höchste.
Die sollen nämlich ein bisschen in Bewegung gehalten werden, genau, weil sie sonst nämlich schlecht werden. Und die nutzen... Ja, genau, das ist da so.
Ja, man schwenkt doch einen Wein.
Man muss ja auch zu Hause, wenn man Weine gelagert hat, muss man die ja stundenlang immer drehen.
Nein, viele Weine werden... Stimmt, ne?
Doch, es wird geschwenkt. Doch, ja. Sicher, ja. Aber oben wäre die Schwingung doch höher als unten.
Ja, natürlich, ein Turm
ist, wir wissen natürlich gar nicht, ob das ein Turm ist. Vielleicht
kann
ist das
ja auch
ein
anderes
Turm.
Aber mit den Schwingungen, mit den...
ist ein Turm.
Ist ein Turm.
Ja, ja, aber, dann legen wir uns fest. Ja, aber ich finde das nicht schlecht, was ihr sagt, von wegen mit den Flugzeugen und den Schwingungen. Vielleicht hängen die ja alle an Seilen zum Beispiel, dass die also keinen Kontakt mit einem Regal haben.
Die Weine.
Ja, ja. Die hängen an Seilen.
Das sind Weinmobile.
Und unten kann man die dann duften.
Und wenn ein Flugzeug startet, ist gleichzeitig ein Glockenspiel.
Das ist, kennt man doch aus so billigen italienischen Restaurants, dass da irgendwelche Weine an der Decke hängen. Und
ja, das sind meistens Schinken.
Aber welches?
Deswegen schmeckt das so komisch.
Ganz alte Schinken. Ich dachte immer, die Flaschen werden um.
Nein. Nee, nee, also
die Frage ist noch jetzt, für die ich mir gerade stelle.
Die sind richtig gelagert, die hängen nicht.
Geht es darum, eben um den Wein, also um die Flaschen
Qualität
irgendwie, ja, bla. Oder geht es einfach um einen duften Show-Effekt? Dass wenn da also mal so reiche Knücke, weil am Flughafen, da hast du doch auch eigentlich gar nicht Zeit für ein langes, ausgiebiges Essen mit teuersten Weinen.
Ist das, eine Bar.
Ja, trotzdem Bar, egal. Aber in der Regel säufst du schnell was und bist wieder weg.
Folgender Vorschlag.
Ja, Sie vielleicht.
In dieser Bar befindet sich, diese Bar befindet sich sowohl im als auch außerhalb des Sicherheitsbereichs.
Ja.
Wenn man jetzt innerhalb des Sicherheitsbereiches ist, befindet man sich in der zweiten Etage. Damit man auch dort den teuren Wein bestellen kann, können die von oben in das Regal greifen.
Sehr klug.
Die unten außerhalb des Sicherheitsbereiches können von unten an das, die 13 Meter mit der Hand erreichen.
Sie sollten das mal probieren.
Soll ich Ihnen mal sagen, wie die Bar heißt? Die heißt Beat the Lucas. Denn das Prinzip ist da, wer den Lucas am höchsten haut, der kriegt den teuren Wein. Richtige Antwort.
Nee.
Was ist denn 13 Meter hoch? Das kann doch nur der Tower sein.
Am Flughafen.
Ist das?
Genau.
Und Sie haben immer gute Laune im Tower, weil die teure Weine trinken.
Das hat die englische Fluglotsengewerkschaft nämlich so ausgehandelt.
Richtig.
Dass die besten Weine oben im Tower gelagert werden.
Also nein, diese Weine sind mitten in der Bar. Sind die.
Hat es mit Diebstahlsicherung vielleicht zu tun?
Mit Diebstahlsicherung?
Ach so, da kommt man nicht ran, ganz einfach. Ja.
Ja, dann könnte man sie auch nicht trinken, ne?
Aber deshalb muss man ja aufpassen, dass sie nicht geklaut werden, weil die nicht wegkommen, auch nicht durchs Trinken.
Was? Also ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit einem Show-Effekt zu tun hat.
Das ist richtig.
Das Land der eigentümlichen Traditionen. Jeder Meter steht für ein Jahrhundert. Und die ältesten Meine kommen aus dem 13. Jahrhundert. Ist jetzt falsch gerechnet, aber jetzt war vom Prinzip her und sind daher in 13 Meter Höhe.
Nein, da steht eine Weinflasche, die ist 13 Meter hoch.
Haben Sie schon gesagt?
Das ist gut. Das ist gut. Und oben ist das Älteste, weil die steht auf dem Kopf. Und man hat angefangen einzufüllen im 13. Jahrhundert.
Ist schon klar.
Haben Sie schon gesagt, wie die Bar heißt?
Nein.
Sehen Sie? Und ich sage Ihnen nämlich, wie die Bar heißt.
Ja, wie heißt sie denn?
Diese Bar heißt Safari Bar. Und die Attraktion dieser Bar ist eine große Plastikgiraffe.
Ja.
Und wenn also jemand jetzt einen ganz teuren Wein bestellt, machen die hinten an dem Schwänzchen von der Giraffe so und dann kommt von oben durch den ganzen Hals 13 Meter diese Weinflasche runtergeschlonzt.
Schlägt auf den Boden auf und ist kaputt.
Und was?
Nein, das muss natürlich ein pfiffiger Kellner stehen.
Aber diese Idee finde ich total gut. Da ist irgendwie so, wenn man die bestellt, damit das jeder mitbekommt, damit auch jeder weiß, wer das ist, da wird irgendwie, da fängt an zu klingeln, da kommen irgendwelche nackten Frauen raus und tanzen in Limbo. Und die Flasche wird dann heruntergereicht.
Keine Nackten.
Da sind Frauen drin.
Wo?
Da ist eine große Rutsche. Da ist eine große Rutsche in der Bar. Und von 13 Meter Höhe kommen dann ihre Tutti-Frutti-Ischen da runter.
Die sind in einem Alter, die würden sich das nochmal überlegen.
Und die rufen dann immer
da kommen dann irgendwelche Mädels runtergerutscht und machen da einen großen Bohai.
Da kommt überhaupt keiner runtergerutscht und es sind auch nicht nur Mädels.
Es gibt keine Kellner dort, sondern man bestellt das, tibbeli-tabbeli-tupp. Man macht das alles, ist ja heute verrückt mit dem Internet und alles, was du machen kannst. War kannst bestellen, tipptapp, ich will den teuren Wein aus 13 Meter Höhe, bumsti. Kommt aber kein Kellner, sondern da ist so eine Spirale und da kommt so der Wein so langsam runter. Und
so Gläser mit so Fallschirmen kommt der da so runter.
Nein, wie so ein Automat, ach Mensch.
Da sind Männer und Frauen drin, in dem Turm.
Nee.
Da sind nicht nur Männer und Frauen drin, sondern auch...
Da sind Flaschen drin.
In dem Turm, ja.
Ja, natürlich. Die lagern da. 13 Meter.
Ist das,
die besten Weine sind 13 Meter.
Hat das was mit der Sicherheitszone zu tun? Denn im Flughafen ist es auch so, wenn du vor der Sicherheitszone bist, dann ist alles noch billig. Und wenn du 2 Meter weiter bist, kostet alles dreimal so viel. Mhm. Ja, und da ist die Sicherheitszone halt nicht auf dem Boden, sondern man muss hochspringen. Das ist so ein Limbo.
Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass ein Restaurant, oder habe ich es gesehen, ich weiß es nicht mehr, aber ein Restaurant hat eröffnet, wo es gar keine Kellner mehr gibt. Wo in der Stadt eben sagt es, die sitzen wirklich da an Tischen und du kannst irgendwas bestellen und dann kommt es irgendwie so. Und natürlich werden die teuersten Weine wahrscheinlich am seltensten bestellt und deswegen sind die am obersten gelagert, ja, damit die gut. dann...
Ja, was passiert dann?
Da fährt
ja,
ein kleiner Roboter.
Wenn einer so einen Wein jetzt bestellt, was passiert dann?
Dann kommt so eine Schnecke, wird angewendet oder eine Druckzwiebel oder was war das? Keine Ahnung. So, und dann wird über ein mechanisches, ja. über eine mechanische Rutsche wird der Wein genau. automatisch entkorkt.
Der Ton fährt runter.
Was macht der?
Der genau.
Nein, vielleicht ist es ja so, dass die... Dass
das
die
dauert im Original aber 40 Minuten.
Vielleicht ist es ja so, dass ja? die teuersten Weine,
ja.
Wenn es wirklich so ist, dass das ein Restaurant ist, praktisch nur mit Robotern,
eine
wo
Bar.
Keine... Bitte?
Eine Bar.
Eine Roboter- ja, die Bar. Bar. Aber dass die Leute irgendwie auf den Knopf drücken, dann kriegen die ihren Wodka Lemon, ihre Cola, ihre Milch, whatever, ihren Hamburger, bam, 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 alles mechanisch. Die teuersten Weine allerdings, die werden von jemandem kredenzt und geöffnet von einem Sommelier am Tisch. So, und damit der auch Zeit hat... Der sitzt den ganzen Abend in so einem Kabuff, liest Zeitung, damit der jetzt Zeit hat...
Wie der Pförtner vom ZDF.
Damit der, genau, Zeit hat, da die Flasche dann den Korkenzieher mitzunehmen und so sich die Schuhe anzuziehen, braucht diese Weinflasche, macht die eine lange Fahrt und dann, wenn die...
Was ist denn blablabla?
Ja, das ist jetzt Alarm, da ist wieder so ein angeberisches Arschloch, das den teuersten Wein trinken will. Und dann hat der Sommelier aber Zeit zu kommen, die Flasche unten aufzufangen und zu sagen, darf ich Ihnen den Rothschild 1894 kredenzen?
Das ist richtig.
Und
dann sagt
wissen Sie was? Das ist falsch.
Aber die Automatik, die stimmt.
Das
man bestellt
völlig
den,
falsch.
Ist die Luftfeuchtigkeit oben eine andere als unten?
Keine Ahnung.
Ja, das würde ich auch
ja.
Kann man oben besser, hat man, eine bessere Aus, hat man einen besseren Ausblick, wenn man oben sitzt? Hat die Bar mehrere Etagen zum Sitzen?
Nee, glaube nicht.
Also in 13 Metern ändert sich natürlich schon ja. Druck und damit auch Temperatur.
Ganz genau.
Das heißt also, wenn man den Wein optimal aufbewahren will, ist etwas kühler dort oben.
Ja. Es gibt doch überall Weinkeller, oder habe ich da was verpennt?
500 Meter, ein Grad oder sowas.
Deswegen ja, hat ja jeder Weinkeller zu Hause auch einen 13 Meter hohen Turm, wo er seine Weine hat.
Naja, machen Sie sich ruhig noch lustig über uns.
Was? Ich komme gleich rüber.
Aber echt.
Ich sag's euch.
Ja, bitte. Ja,
also. Richtig ist in dieser Bar, wer den teuersten Wein bestellt, der soll auch das größtmöglichste Spektakel erleben. Soweit waren wir ja schon. Show. In dieser Bar ist der Wein in einem 13 Meter hohen Weintower gelagert. Das sieht so aus, ja, dieser Weintower. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte da oben diesen Wein haben, dann kommen ausgebildete Akrobaten,
oh, Hilfe.
Die an Seilen befestigt nach oben schweben, sich um die eigene Achse drehen, bis sie sich im Spagat an den jeweiligen Wein rangeturnt haben. Der Wein wird dem Regal entnommen und auf ebenso spektakuläre Weise nach unten gebracht, bevor er serviert wird. Und weil der am meisten zahlt für den Wein, dafür auch die größte Show geboten kriegen soll, werden diese teuersten Flaschen in 13 Meter Höhe gelagert. Und dann kommen dann nicht nur Damen, sondern auch Herren, die sich dann in waghalsigen Aktionen da hochschwingen und das Ding wieder runterbringen. Ist eine tolle Idee.
Erlebnisgastronomie.
Erlebnisgastronomie, richtig. Michael Platze, 500 Euro für Sie. Gratulation. Wir gehen mal nach Oderwitz, das liegt in Sachsen. Dort wohnt Jens Dressler. Und Jens Dressler möchte Folgendes wissen, und zwar von euch. Und diese Frage stelle ich jetzt, da kenne ich nichts. Jens Dressler möchte wissen, was ist ein Aufpasszirkel?
Aufpasszirkel?
Ein Aufpasszirkel.
Das sind die, die immer aufpassen, Zirkel. Dass der Lesezirkel nicht geklaut wird beim Zahnarzt. Hey, da kannst du aber hier, den musst du mal liegen lassen hier. Der Aufpasszirkel.
Der Aufpasszirkel? Ja, Babysitting.
Kommt. Das ist auf einem Spielplatz. Da gibt es so verschiedene Kreise, verschiedenfarbige, und da sprechen die Eltern dann ab, auf welchen Zirkel passt du denn auf, wo genau. Die Kinder in dem Grünen,
gibt's ja.
Da wo also die Grünen, in den Grünen, da passt du mal auf den Grünen heute auf, wer da alles
nicht,
so spielt. Und
nicht
in
städtische Kindergärten, sondern es gibt auch so gemeinschaftliche Kindergärten, wo die Eltern dann verschiedene Aufgaben haben. Das ist dann ja auch passiert.
Sehr gut, nicht städtisch, auch gemeinschaftlich, da dürfen auch Leute aus dem Dorf rein.
Darf ich mit euch eine lange Zeitreise in meine Kindheit?
Gerne.
Und Jugend machen.
Immer gerne. Ja.
Ich nehme den Wein von ganz oben.
Ich sehe ja nicht, Mama.
Zirkel. Mathematikunterricht, Zirkel. Der Zirkel an sich. Ich erinnere mich doch noch daran, wenn das kleine Helly den Zirkel in dieses Mathematikheft gestochen hat. Und das mit dem Bleistift dann Kreise gemacht hat. Mhm. War es nicht so?
Ja, genau so.
Und wenn
ja,
ich da
umgekehrt wäre es nicht gegangen.
Was?
Umgekehrt geht's ja.
Danke. Und wenn ich da einen
Helly stecken.
Falschen Druck auf diesen Zirkel ausgeübt habe, ist da nicht die Mine in dem Zirkel abgebrochen und ich hatte unangenehme kleine Spuren, die ich wegradieren musste auf meinem alten geometrischen Kreis. Ist der Aufpasszirkel, also etwas, was die Kinder heutzutage benutzen können, das so Dufte eigenständig aufpasst. Es hat so ein kleines Federsystem unter der Mine und es passt auf, dass es nicht abbricht und es keine Kleckse im Mathematikheft gibt.
Aber drehen muss man doch selber, oder macht das auch?
Ja, aber wenn man falsch dreht, dann kommt so ein kleiner Alarmton. Tü-tü. Vielleicht steht das ganze Ding sogar unter Strom. Ja. Aber wenn man jetzt so... Nein.
Ein Aufpasszirkel. Sind wir im Sport? Sport spielt Spannung.
Zirkeltraining.
Stimmt, Pferde, die gebarrt werden. Das könnte auch der Aufpasszirkel. Das war früher wohl, also Training von Reitpferden beim Springreiten ist ja manchmal...
Pferd ist nicht schlecht.
Pferd ist nicht schlecht.
Sehr gut. Genau.
Pferd ist nicht schlecht.
Sag ich ja.
Hat das was mit der Frage zu tun?
Ja, ja.
Pferde
gut.
Pferde werden noch im Kreis
ausgebildet. Ist der Zirkel, den man um ein Pferd herum aufpassen muss, weil es sonst aggressiv reagiert, einen Tritt auffrisst und danach wieder...
Finde ich gut.
Oder?
Die Art, wie man sich nicht an ein Pferd...
Im hinteren Bereich gibt es einen, wo es austritt. Ja. Wenn man dein Pferd nämlich von hinten erschreckt und zum Beispiel sagt... dann machen die Pferde...
Du meinst ja so Scheuklappen,
find
oder
wie? Finde ich gut.
Aufpasst. Vielleicht die Tüte wieder über den Kopf. Weißt du?
Vielleicht die Hufe oder die wie heißen diese Glücks... Hallo, diese
Hufeisen.
Wenn die Hufeisen unter die Sohlen der Pferde gesetzt werden, dann werden die ja aufgepasst.
Was ist ein Aufpasszirkel?
Das ist der Zirkel, der misst, welche Größe diese Hufe haben müssen. Ist aber nicht schlecht.
Wir sind nah dran.
So, wir sind beim Hufschmied. Der Aufpasszirkel ist eine Vorform, mit der man den Huf vermisst, um danach das Hufeisen danach zu Hufeiseren.
Lassen Sie es.
Nein, pass auf, nein, wir stellen doch unsere Füße, um die Schuhgröße zu messen, in diese Dinger. So, das sind so kleine vorgegebene...
Und dann gibt es auch mit vier Teilen, wo die Pferde ihre Hufen reinstellen.
Ja,
so soll
es nicht gehen.
Das Pferd steht auf einem, was immer für Material, einer fährigen Platte mit seinen Beinchen und seinen Hufen. So. Jetzt kommt der mit einem Zirkel, das ist also wirklich eine Art Zirkel, das hat aber unten Kreide dran und zirkelt jetzt um den Huf des Pferdes herum, um so die Größe des Füßchens zu eruieren, um danach die Eisen anpassen zu können.
Soll ich es lassen?
Ja.
Aber ein Zirkel ist doch nur ein Kreis. Ist ein Zirkel nicht einfach nur der Kreis, wo die Hufe reinkommen und dann der Abdruck von diesem Kreis genommen, weil ist ja das kreisförmig.
Also das neue Hufeisen zu schmieden, um die Größe zu wissen.
Es ist kein Zirkel, es ist einfach nur ein Kreis. Kreis, bitte, bitte,
vielleicht
bitte,
ist
Kreis.
Ist das innerhalb des Hufeisens eine spezielle Stelle? Und zwar nicht der... Ja, macht weiter.
Ist es ein Gerät des Schmiedes?
Ja.
Ja. Aha. Und zwar ist das ein Gerät, was er hat... Eine Form, wo dann das Eisen drin geschmolzen wird?
Es wird ja erstmal so ausgekratzt. Ist das so ein Auskratzer, um so Hornteilchen
und so Modder da draus zu holen aus den Löchern?
Was macht denn so ein Schmied mit so einem Hufeisen?
Der biegt das. Er muss das klopfen und in eine bestimmte Form klopfen.
Also anklopfen, anpassen, dann nimmt er den
Dann in Wasser, um es zu löschen.
Genau, das kennen wir aus Bonanza.
Dann packt er den Huf
hier. Ein Schmied hat ein Hufeisen gefertigt für ein Pferd.
Genau.
Ja. Jetzt muss er ja mal sehen, ob das auch passt. Ja.
Wie macht er das denn? Er hält das an den Huf.
Er macht es mit einem Modell des Hufes.
Wie hält das denn an den Huf?
Mit einer bestimmten Zange.
Mit einer Klammer.
Warum packt er das dann
mit
der Zange?
Weil das ja noch heiß ist.
Und wie nennt man dieses Gerät?
Den Aufpasszirkel.
Richtig, Antwort. Ja. Meine Güte.
Das heißt ja nicht Eisen anpassen.
Ja, das ist der Aufpasszirkel.
Ach ja.
Ich bin gerade
mal am Suchen, wo es ist. Ich werde es irgendwo haben.
Da suchen Sie Ihre Füße, oder?
Da ist es. Ja. Also, das ist ein Aufpasszirkel. Mhm. Aufpassen, weil das Hufeisen aufgepasst wird. Jetzt ist dieses Hufeisen ja wahnsinnig heiß.
Und jetzt deswegen heißt das Aufpasszirkel, weil der Schmied aufpassen muss, dass er sich die Finger nicht...
Also ich bin also eigentlich ein Hufeisen.
Ich bin ja kein Schmied, ich kann das nicht. Das geht, glaube ich, auch so.
Wir haben es aber kapiert, Herr Balder.
Wahrscheinlich muss das einfach nur... Muss es nicht einfach nur in die Mitte machen?
Einmal machen.
Ich hatte mal sowas im Yps, das geht gut. Ja.
So, ja. Oh, bravo. Gut
gemacht. Sieht aus wie ein Zirkel. Ja.
Das könnte aber auch die Fußsohle von Ottfried Fischer sein, oder?
Oh, ja, immer.
Oh.
Ja, immer.
Jens, es tut mir wahnsinnig leid.
Pfui, hat da jemand
es
gesagt.
Es tut mir wahnsinnig leid, Jens, es gibt kein Geld. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Eine Frage kann ich euch noch stellen.
Ja.
Vielleicht einfach, vielleicht auch nicht. Christian Dick aus Hamburg möchte wissen, was ist dein Schlafbursche?
Der Schlafbursche war der Junge, der das Bett vorgewärmt hat.
Super. Ja,
gut. Der hat sich da reingelegt, dann war das Bett warm, dann ist er raus und ist der König da rein. Und wenn der König böse war, musste der Junge bleiben.
Aber wir sind im Mittelalter, wir sind in einer...
Wir sind im 19. Jahrhundert.
Ja, also pass auf, Schlafbursche. Wurden das vielleicht einfach die Ziegel genannt, die man sich ins Bett gelegt hat, aus dem Kamin, damit das Bett vorgewärmt wurde?
In Gummersbach hat man das noch gemacht. Ja.
Also nein, wisst ihr was, die waren im 19. Jahrhundert ja schon ganz schön auf Zack. Und die hatten da nicht nur Nannies, sondern auch Mannies. Und die Schlafburschen haben einfach geholfen, wenn es der Frau zu lästig war. Die hatten ja bis zu 20 Kindern, die Frauen. Hat sie zu dem Schlafburschen gesagt, kannst du mal das Baby in den Schlaf tragen, Bursche?
Ja, das geht aber nicht. Also Bursche ist natürlich nicht der Junge, sondern der Laufbursche, ein Diener, der
oder
nachts tätig ist, zum Beispiel um den Nachttopf.
Wer ist denn noch ein Bursche? Wen bezeichnet man denn noch als Bursche?
Du bist mir auch so ein Bursche.
Burschen sind die Auszubildenden.
Azubis.
Und die haben die Betten getestet, die der Bettmachermeister gemacht hat. Dann hat sich der Schlafbursche gesagt, Schlafbursche. Und aus diesem Imperativ wurde dann...
Also es hat gar nichts mit dem Schlaf an sich zu tun, sondern so wurden faule oder langsame Gesellen oder Auszubildende genannt?
Oder Studenten, die so arm waren, dass sie im Hörsaal geschlafen haben, weil sie keine Bleibe hatten.
Falsch.
Ja, wir sind wieder in der Schlafforschung, so sind wir dann im ersten Schlaflabor.
Schatz, wir sind ja dann, 19. Jahrhundert.
Ich sag ja, ihr wisst ja gar nicht, wann es das erste Schlaflabor gab. Das wissen die wenigsten, beim 19. Jahrhundert.
Es hat aber auch nichts mit Burschenschaften zu tun.
Wo war denn das Schlaflabor?
In Wien. Meinst du mich jetzt?
In Wien.
Bin ich richtig?
Nein.
Nein, okay.
Nachtwächter, im 19. Jahrhundert, da gab es ja noch Nachtwächter. Gab es da einen Laufburschen, der auf Standby stand, sozusagen, obwohl es das vor dem 19. Jahrhundert noch nicht gab?
Wurde immer dann hochgefahren, wenn
der Keeper dieses Schlafburschen, der weckte ihn dann,
wenn der SMS verschicken wollte.
Also ich werde es euch mal sagen. Also, Schlafburschen. Im 19. Jahrhundert hat man sie überall in Deutschland angetroffen. Das sind junge Handwerker, die also in der Stadt ihr Glück versuchten und weil sie meist kein eigenes Dach über den Kopf leisten können, kamen sie für kleines Geld bei Familien unter, die sich so ein Zubrot verdienten. Das angebotene Bett der Familien durfte nur zu bestimmten Zeiten benutzt werden. Das Lager musste spätestens dann geräumt sein, wenn die Familienmitglieder sich selber aufs Ohr legen wollten.
Das heißt, tagsüber,
nachmittags konnte ein Schlafbursche kommen und sagen, der hat sich dann ins Bett gelegt, musste ganz wenig bezahlen, konnte schlafen und wenn der Vater dann kam, musste der aufstehen und rausgehen.
Da waren wir mal dran.
Schlafbursche.
Da waren wir mal dran.
Christian Dick, 500 Euro. Gratulation. Sollte man heute wieder einführen, finde ich gut.
Ja, das mache ich doch jeden Tag bei dir.
Boah, da würde ich mich aber ekeln.
Das Papa schlumpf nicht ärgern.
Ja, früher im 19. Jahrhundert war das doch ein bisschen alles anders. War doch nicht so wie heute. Auch die Hygiene war ja nicht so wie heute.
Ich würde mich damals ekeln, wenn ich nach Hause käme und da hätte so ein zubbeliger Fusselbett vorgewärmt.
Das muss ja nicht der Hugo machen.
Das war wieder daneben. Schönen Sonntag. Tschüss.